Das ist die 42. Folge dieses Podcasts. Damit müsste es heute eigentlich um eine ganz große Frage gehen, nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Das ist mein philosophischer Adventskalender, in dem ich euch jeden Tag einen Begriff aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe vorstelle, herausgegeben von Armin Regenbogen und Uwe Meyer, begründet von Friedrich Kirchner und Karl Michaelis und fortgesetzt von Johannes Hoffmeister, erschienen im Felix Meiner Verlag Hamburg. Und anschließend spreche ich dann so ein bisschen über diesen Begriff, was mir dazu einfällt. Dabei möchte ich euch bitten, nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage zu legen, denn das entsteht hier weitgehend spontan. Soweit es Spontanität überhaupt gibt, nicht wahr? Hashtag freier Wille, Hashtag nicht. Oder doch? Whatever. Schauen wir mal, was hinter dem 21. Türchen zu finden ist. Dort finden wir den Übermenschen. Ja, ja. Übermensch. Schon griechisch bei Lukian in der Hadesfahrt, Kataplus, Kapitel 16, Hyperanthropos, Tisaner. Danach in mystisch-theologischem Sinne für Gottmensch, zum Beispiel bei Tasso, Lettere 5.6. Zweitens im Sinne des Selbstbewusstseins der Renaissance als außergewöhnliche Menschlichkeit, zum Beispiel bei Ariost, Orlando Furioso. Deutsch zuerst bei H. Müller, geistliche Erbauungsstunden 1664 bis 66. Im Sinne der ersten Auffassung, dann bei Johann Gottlieb, Gottfried Herder, bei Johann Wolfgang von Goethe, Zuneigung, so glaubst du dich schon Übermensch genug, Faust 1, Nacht, welch erbärmlich Grauen fasst Übermensch dich? Achso, im Text Zuneigung, so glaubst du dich schon Übermensch genug, in Faust 1, im Kapitel Nacht, oder im Teil Nacht, keine Ahnung, welch erbärmliches Grauen fasst Übermensch dich? Auch bei THG von Hippel, Jean-Paul und anderen im Sinne der zweiten Auffassung. Heute zumeist zitiert als das Zukunftsideal, das Friedrich Nietzsche einem fiktiven Propheten zuschreibt. Also sprach Zarathustra 1. Vorrede 3. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwinden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Das fand ich spannend. Denn ich kannte das tatsächlich nur von Nietzsche und wusste nicht, dass das schon so eine lange Tradition hat. Deswegen habe ich mir mal so ein bisschen auf die Suche begeben und mal geguckt, wer denn die ganzen Namen waren, die hier genannt wurden. Da hatten wir zum ersten Lukian von Samostra. Das war ein griechischsprachiger Satiriker, der Antike natürlich, im 2. Jahrhundert nach Christus. Und sein Text Kataplus, die Überfahrt oder der Tyrann. Darin geht es darum, dass eine Gruppe von Toten, darunter der Tyrann Megapenthes, über den Charon übersetzt. Ja, wisst ihr Bescheid. Dann der nächste Name, der genannt wird, war Torquato Tasso. Das war ein italienischer Dichter des 16. Jahrhunderts in der Zeit der Gegenreformation. Am bekanntesten wurde er durch den Epos La Gerusalemme Liberata, das befreite Jerusalem. Ins Deutsche wurde das von Gottfried von Bouillon übersetzt. In dem Buch geht es um ein fiktives Geschlecht zwischen Christen und Muslimen am Ende des ersten Kreuzzugs, während der Belagerung von Jerusalem. Außerdem hat der gute Mann 1700 und mehr Briefe hinterlassen. Er war quasi Blogger. Außerdem in dem Lexikon stand weiter eben Ludovico Ariosto. Das war ein italienischer Humanist, Militär, Höfling und Autor des 15. und 16. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk ist das Versepos Orlando Furioso, der rasende Roland. Das finde ich auch geil, dass Orlando Roland auf Italienisch heißt und der rasende Roland ist dann Orlando Furioso. Und der gilt als einer der wichtigsten Texte der italienischen Literatur. Habe ich noch nie von gehört. Und wurde in ganz Europa rezipiert. Wir hatten in dem Text weiter Heinrich Müller. Das war ein deutscher Erbauungsdichter, ein protestantischer Kirchendichter und lutherischer Theologe an der Universität Rostock im 17. Jahrhundert. Ich wusste jetzt auch nicht so genau, was Erbauungsliteratur ist, deswegen habe ich das auch mal nachgeguckt. Der Begriff Erbauungsliteratur wurde erstmals im 14. Jahrhundert oder um das 14. Jahrhundert herum erwähnt Und er beschreibt ursprünglich volksnahe Schriften mit religiöser Motivation. Ha, was könnte man Schöneres lesen? Johann Gottfried Herder wurde erwähnt. Das ist ein deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichts- und Kulturphilosoph der Weimarer Klassik im 18. und 19. Jahrhundert. Den hatte ich im Studium vor allem, weil seine Konzepte zur Muttersprache und Nationalsprache sehr wichtig waren und sehr stark unsere Sprachauffassung heute geprägt haben. Einfach, dass er den Trend weg zu einer universalen Gelehrtensprache hin zu der Wichtigkeit der Muttersprachen eingeleitet hat oder zumindest theoretisch begleitet hat, so in seinen Schriften. Das war sein Verdienst oder einer seiner Verdienste. Ah, der, ich glaube, der hat so einen berühmten Preis damals gewonnen über den Ursprung der Sprache mit seiner Schrift. Oh Mann, das ist echt lange her, das Herder-Seminar, das ich hatte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, war irgendwie geil. Da kam irgendwie die Idee mit dem, der Mensch ist ein Mängelwesen, dass er im Gegensatz zu anderen Tieren keine herausragenden Eigenschaften hat, nicht besonders stark ist und so weiter. Und dass er deswegen die Sprache erfunden hat, quasi als Kompensationsleistung für sein kleines Ego oder was auch immer. Ihr versteht mich schon. Ja, Goethe kennen wir alle, wa? Und der Faust, ich habe ihn gelesen, ich wusste nicht mehr, dass da tatsächlich der Übermensch drin vorkommt. Außerdem stand da ja noch, dass es in Zuneigung vorkam. Da habe ich auch nachgeschaut, das ist ein Gedicht von Goethe. Und da schreibt er, kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, so glaubst du dich schon Übermensch genug. Versäumst die Pflichten des Mannes zu erfüllen. Wie viel bist du von anderen unterschieden? Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden. Ha, also eher eine kritische Verwendung des Begriffen Übermenschen und ein Plädoyer für mehr Demut. Der nächste in der Definition war Theodor Gottlieb von Hippel, der Ältere. Das war ein deutscher Staatsmann, Schriftsteller und Sozialkritiker der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Außerdem wurde Jean-Paul erwähnt, der eigentlich Johann Paul Friedrich Richter war, ein deutscher Schriftsteller. Sein Werk steht literaturgeschichtlich zwischen den Epochen der Klassik, Goethe und Herder, und der Romantik im 18. und 19. Jahrhundert. Die von ihm gewählte Namensänderung geht auf Jean-Pauls große Bewunderung für Jean-Jacques Rousseau zurück. Ich glaube, ich habe mal sein Geburtshaus oder Wohnhaus in Bayreuth gesehen. Friedrich Wilhelm Nietzsche schließlich. Der war ein deutscher klassischer Philologe des 19. Jahrhunderts. Posthum machten ihn seine Schriften als Philosophen weltberühmt. Im Nebenwerk schuf er Dichtungen und musikalische Kompositionen. Nietzsche glaubte nicht, das war wesentlich für seine Theorie, für seine Philosophie, an einen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit oder der Welt insgesamt. Für ihn ist das Ziel, der Menschheit nicht an ihrem zeitlichen Ende zu finden, sondern in ihren immer wieder auftretenden höchsten Individuen, also einzelnen, über anderen stehenden Menschen, die er dann die Übermenschen nennt. Ach, das ist so Nietzsche, nicht? Ich höre ja immer, Nietzsche soll gar nicht der Faschist gewesen sein, als den ihn die Nazis dann missbraucht haben. So ist immer das, was ich höre. Aber alles, was ich lese von Nietzsche, klingt für mich dann nicht so wirklich liberal. Ich werde mich da dem nochmal irgendwann ganz intensiv widmen. Bis dahin bin ich kein Nietzsche-Fachmann, kaum was dazu gemacht im Studium. Da gibt's andere. Wenn ihr dazu hört, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Heute mal mehr ein geschichtlicher Ausflug zu verschiedenen Leuten, die sich mit Übermenschen beschäftigt haben. Wenn das der Fall war, dann bewertet mich doch mal übermenschlich auf Apple Podcasts. Wir hören morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.